Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Goldboden, einem Podcast vom Handwerk, aber nicht nur übers Handwerk, sondern auch für alle, die spannende Menschen kennenlernen wollen, die fürs Handwerk wichtig sind. Und wir glauben, unser heutiger Gast ist so einer. Und wir haben natürlich immer die Frage im Hinterkopf, stimmt der Spruch vom goldenen Boden noch? Und was muss man tun, damit der Boden weiter glänzt? Mein Name ist Peter Haas, ich bin Hauptgeschäftsführer beim Baden-Württembergischen Handwerkstag. Wir sind die Gemeinschaft der Handwerkskammern und Fachverbände im Südwesten und damit Sprachrohr für fast 140.000 Betriebe und über 800.000 Menschen, die im Handwerk arbeiten. Goldboden ist ein Talkformat, immer mit einem Gast, wie beim letzten Mal, so auch diesmal wieder, teilweise aus dem Handwerk, ich hab's gesagt, manchmal aber auch jemand, der auf den ersten Blick gar nichts damit zu tun hat und dann vielleicht doch irgendwie, das versuchen wir rauszukriegen. Unser Gast heute ist so einer, er selbst ist, naja, wenn man die Menschen auf der Straße fragt, vielleicht gar nicht so berühmt, hat aber dafür gesorgt, dass jemand anderes sehr bekannt wurde, nämlich Winfried Kretschmann. Der Mann hinter Kretschmann ist heute bei uns. Ein Strippenzieher, sagen manche. Er war 10 Jahre Regierungssprecher der Landesregierung Baden-Württemberg. Viele sagen, er war das strategische Brain hinter dem Ministerpräsidenten. Jetzt ist er Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund. Er arbeitet also meist in Berlin, wo er auch schon länger wohnt.
Handwerk hat goldenen Boden. Ich glaube, dieser Spruch hat weiterhin Gültigkeit. Da liegt, glaube ich, was im Argen, dass das Handwerk immer noch so ein geringes Ansehen hat, völlig unberechtigt, meines Erachtens.
Einer, der das Handwerk der Politik und die Werkzeuge der Macht beherrscht. Einer, mit dem ich mich also hoffentlich gut übers Handwerk unterhalten kann. Willkommen bei Goldboden, Rudi Hochfliet.
Vielen Dank für die Einladung.
Es heißt, Sie sind sowas wie der Landesvaterflüsterer, der aus einem Lehrer und Hobbyhandwerker, nämlich aus Winfried Kretschmann, einen der einflussreichsten Politiker Deutschlands gemacht hat. Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem Sie ihn das erste Mal kennengelernt haben?
Ja, das ist nun wirklich schon lange her und er ist ehrlich gesagt auch schon sehr lange kein Lehrer mehr. Aber immer noch Hobbyhandwerker in der Tat, ja, das macht er immer noch gerne. Das muss in den Ende 80er, Anfang 90er gewesen sein, als ich in die Landtagsfraktion reingekommen bin als strategischer Berater vom Fraktionsvorstand und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, damals angeheuert von Fritz Kuhn, der damalige Fraktionsvorsitzende, und Winfried Kretschmann war einfacher Abgeordneter. Aber auch damals schon sehr einflussreich. Da haben wir uns kennengelernt.
Wussten Sie damals, Mensch, das ist einer, Sie sagten es ja gerade, der war einflussreich. Inwiefern spürt man das? Wussten Sie damals schon, das wird mal ein großer?
Er hat eine Bedeutung gehabt, aber eine sehr widersprüchliche Bedeutung damals. Er war umstritten, weil er oftmals eine Haltung eingenommen hat, die nicht im grünen Mainstream verortet war. Also ich kann mich erinnern an große, heftige Debatten über Sondermüll und wie damit umzugehen ist. Und das war bei den Grünen echt ein sehr, sehr emotionales Thema. Sondermüll sollte vermieden werden und auf gar keinen Fall könnte man das verbrennen, was ja eine der Möglichkeiten des Umgangs gewesen ist. Und Winfried Kretschmann, Naturwissenschaftler, hat sich das alles angeguckt, die Fakten und die Daten, und ist zum Schluss gekommen. Also die Verbrennung von Sondermüll ist vertretbar und wahrscheinlich auch die beste Lösung. Hat seine Meinung auch nicht versteckt und ist damit natürlich schwer in Konflikt mit seiner Partei geraten. Aber immer hat er eine gewichtige Stimme gehabt in einer solchen Debatte und Auseinandersetzung und stand er im Fokus, man kann auch sagen im Feuer.
Und ist das etwas, wo dann ein Stratege und Kommunikationsprofi wie Sie sagt, okay, er fällt zumindest auf, damit kann man arbeiten?
Damals noch nicht. Ist das eine Sache gewesen, die ich auch irritierend gefunden habe, weil ich geglaubt habe, dass das die Partei völlig durcheinander bringt nicht im Sinne einer erforderlichen Geschlossenheit der Partei einzuschätzen ist. Diese Erkenntnis kam später, nämlich als wir tatsächlich intensiver zusammengearbeitet haben, als er Fraktionsvorsitzender wurde und ich weiterhin der strategische Berater für den Fraktionsvorstand war. Da haben wir uns zum ersten Mal intensiver miteinander auseinandergesetzt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, was für eine Wertigkeit diese Person hat in der Politik. Er hat immer ein bisschen damit gehadert, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, es gibt so viele Leute, die können dieses Kommunikative viel besser, sie sind schneller und die sind so stromlinienförmig und wenn man die zuhört, dann, das ist druckreif, ja, das kann ich alles nicht. Ich bin hier irgendwie aus der Zeit gefahren.
Hat er selbst über sich gesagt?
Ja. Und also so ein Selbstzweifel auch, ein tiefer Selbstzweifel. Und dann haben wir lang drüber geredet und wir sind zur Erkenntnis gekommen, das ist nichts, womit man hadern muss, sondern das ist etwas, das in der Politik fehlt. Ja, diese Kratzbürstigkeit, diese Ecken und Kanten, dieses Einstehen für die eigene Meinung, das unbeirrte Festhalten an einer langen Linie, mit einem klaren Wertekompass in der Politik unterwegs sein, anstatt sein Fähnchen in den Wind zu hängen oder sich, wie hatte Schröder gesagt, nach Bild, Bams und Glotze auszurichten.
Das klingt so, als hätte ja der Berater, der Coach eine Perle gefunden. Wie sind Sie das eigentlich geworden, dieser Stratege, dieser Mensch, der weiß, wie man politische Kommunikation macht?
Also erstens, ich habe nur hier und da ein paar Schliffe gemacht, ja, um im Handwerklichen zu bleiben.
Ja, gerne.
Man kann eine Person nicht neu erfinden. In dieser medialen Zeit sowieso nicht. Irgendwann fällt es auf, dass das eine Kunstperson ist. Also du musst mit dem arbeiten, was da ist, und dann kannst du hier und da mal einen kleinen Ratschlag geben oder einen Vorschlag machen oder sowas. Ne? Aber das ist es dann auch gewesen. Es muss immer zur Person passen, immer. Dann bleibt's glaubwürdig. Und wenn ein Politiker oder eine Politikerin gegen die Glaubwürdigkeit verstößt, das ist die härteste Währung in der Politik, dann hast du verloren. Also eine unglaubwürdige Person hat in der Politik eigentlich, kann da nichts mehr gewinnen. Ja. Wie wird man das? Keine Ahnung, learning by doing. Das ist einem ein bisschen in die Wiege gelegt wahrscheinlich. Ich war nie so wirklich ein Mann der Inhalte. Ich bin nie so richtig tief in Materien eingestiegen. Ich hatte auch früher schon, als ich noch nicht bei den Grünen war, immer so ein bisschen und politisch immer aktiver, ne? Immer den Blick darüber hinaus. Also, wie kriegst du das nach außen transportiert? Was müssen wir machen, um klar und deutlich zu machen, wofür wir stehen. Was ist die Quintessenz? Was ist der Kern? Und wie kommuniziert man? Das war immer mein Thema. Das Fachchinesische war nie mein Ding, sondern ich habe immer das Übergeordnete gesucht. Und das ist wahrscheinlich so die Triebfeder, ne, die dann dazu führt, dass du dir immer Gedanken darüber machst, wie das herausgearbeitet werden kann.
Wer Ihren Namen hört, Hochfliet, und Ihnen jetzt ein paar Minuten zugehört hat, der bekommt natürlich zweifelsfrei mit, dass Sie jetzt kein Schwabe sind, sondern ich kann dem ja stundenlang zuhören, weil ich sozusagen diese Sprachfärbung sehr mag. Sie kommen aus den Niederlanden. Aber wie kamen Sie von dort nach Stuttgart?
Wegen der Liebe.
Oh, wie schön.
Ja, also ich habe im Urlaub eine Frau kennengelernt, die hat mich da mal in Utrecht besucht, wo ich studiert habe. Und das Studium, ich war gerade dabei, das an den Nagel zu hängen. Ich habe da Jura studiert in der schönen Stadt Utrecht und habe sie dann mal vor Weihnachten besucht hier. Und die hat in Stuttgart-Hohenheim studiert und wollte 10-12 Tage bleiben und bin hängen geblieben. Also ich bin eigentlich nur noch zurück, um meine Sachen zu packen. Ich habe noch Zivildienst geleistet in Amsterdam und stand dann vor der Entscheidung, Amsterdam oder Beziehung. Das war nicht einfach, die Entscheidung. Amsterdam ist eine sensationell schöne, spannende Stadt. Aber ich habe mich dann doch für die Beziehung entschieden und bin zurück nach Stuttgart. Also inzwischen ist die Beziehung längst perdu, aber ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung.
Und das Stuttgart ist auch eine atemberaubende Stadt geworden, oder?
Ja, damals noch sehr im Entstehen in den 80ern. Da waren viele Brachen und das war alles noch schon eher noch ein bisschen piefig, aber man hat gemerkt, es ändert sich was. Ja? Und jetzt ist es eine tolle Stadt. Also es gibt hier alles, was man braucht und was man sucht, findet man auch. Es liegt geografisch natürlich großartig. Also ich bin ein überzeugter Stuttgart-Fan.
Sie waren 10 Jahre Regierungssprecher. Wir haben es am Anfang gesagt. Ich habe irgendwo gelesen, nannte man Sie den Drehbuchschreiber des Kretschmann-Films. Kommunikation als Handwerk. Wie sah Ihre tägliche Arbeit als Regierungssprecher aus? Wie sieht jetzt Ihre tägliche Arbeit immer noch als Mitglied einer Landesregierung aus?
Ja, als Regierungssprecher, da gibt's keine Konstante. Also die einzige Konstante ist, dass du andauernd im Kontakt mit den Journalisten und Journalistinnen bist, dass du natürlich regelmäßig deine Sitzungen im Kabinett hast, dass du sehr regelmäßig täglich konferierst mit dem Ministerpräsidenten als der wichtigste Player in der Landesregierung. Und sonst ist jeder Tag unterschiedlich. Da kann man irgendwie keinen geregelten Ablauf schildern und auch nicht vorhersehen. Das ist, du fängst irgendwann um 8:30 an oder um 8 oder sowas, ne, und liest dann alle Zeitungen beziehungsweise den Pressespiegel, hast dann einen Überblick darüber, was gerade los ist im Land, wie sich die Themen entwickelt haben, hast eine erste Besprechung darüber, was am Tag ansteht, und dann geht das Geschäft los. Ja, und dann telefonierst du dir den Wolf und versuchst die Journalisten davon zu überzeugen, dass alles super ist, was in der Landesregierung läuft, und dass das, was sie schreiben, nicht so ganz zutrifft. Mit mäßigem Erfolg meistens, weil die haben ja auch ihre Einschätzung und haben mehrere Quellen. Die lassen sich ja nicht nur von mir erzählen, was da abgeht. Und natürlich, und das ist dann schon der Punkt. Also ich bin immer ein großer Anhänger davon gewesen, dass Strategie und Kommunikation zusammenliegen. Ich glaube, dass ein Regierungs- oder auch ein Pressesprecher nur halb so gut ist, wenn er oder sie nicht in die Strategie eines Verbandes, eines Unternehmens, einer Landes- oder Bundesregierung eingebunden ist. Die Person muss wissen, was läuft, was ansteht, was die Ziele sind und muss dieses Ding auch mitentwickeln. Also das ist für mich immer ein Muss gewesen, dass ich unmittelbar beteiligt bin an der strategischen Entwicklung der Landesregierung.
Mussten Sie sich das erkämpfen oder hat Herr Kretschmann Ihnen das von Anfang an zugestanden?
Ich bin ja mit ihm aus der Fraktion gekommen. Das heißt, das war schon so angelegt. Und das war völlig klar, dass es so läuft.
Worauf sind Sie in den 10 Jahren, die Sie ganz nah dann dran waren und ja im Grunde auch diese grün-schwarze oder erst grün-rote, dann grün-schwarze Regierung mitgestaltet haben, besonders stolz? Wo Sie sagen, Mensch, da habe ich tatsächlich als jetzt derjenige, der hier der liebe Weg nach Baden-Württemberg gekommen bin, auch mitgeholfen, dieses Land zu prägen.
Naja, also wir haben natürlich 2011 als Wahlkampfwahl in den Jahren zuvor im Leben nicht daran gedacht, dass wir jemals führende Regierungspartei werden könnten. Und als es dann 2011 geklappt hat, das war schon ein Wunder, muss ich schon sagen. In der Zeit auch, ja, wo die Grünen insgesamt nun wirklich nicht so dolle im Rennen gelegen sind, bundesweit gesehen, und bestenfalls hier und da mal eine rot-grüne Regierungsbeteiligung gewesen ist. Ich glaube, Schwarz-Grün in Hessen gab es da schon oder hat sich gerade angebahnt, aber das war es dann auch. Das war natürlich schon eine Nummer. Und das zweimal zu wiederholen, also einmal gewinnen kann man ja mal. Ne? Mhm. Und es sind auch immer äußere Umstände, die da eine Rolle spielen. In diesem Fall war Stuttgart 21, war es Fukushima und war es auch der sehr unbeliebte Ministerpräsident Stefan Mappus. Also denkbar gute Voraussetzungen für einen Regierungswechsel. Und dass wir das wiederholen konnten, das ist schon, also ich halte mir zugute, dass wir einen gehörigen Anteil daran erbracht haben, dass die Grünen jetzt da sind, wo sie sind. Und dass damit die grünen Themen auch da sind, wo sie sind. Und das ist dann sozusagen das was zählt. Ja, also dass so ein Thema wie Klimaschutz, Energiewende, neue Mobilität, dass das alles Themen sind, die nun wirklich in die Mitte der Gesellschaft angekommen sind und auch oben auf der Agenda der Politik stehen.
Und ja, auch als Vorleistung für den Bund, sagen Robert Habeck und Annalena Baerbock ab und zu, wenn sie in Berlin treffen, danke.
Ich meine, die haben so eine herausragende Qualität, die sich jetzt auch wieder erweist in ihren jeweiligen Ministerämtern. Das war natürlich der zweite große Glücksfall für die Grüne Partei, ne, dass eben diese beide Bundesvorsitzende wurden und dann auch die Partei in die Bundesregierung geführt haben. Es hätte ein bisschen besser laufen können im Bundestagswahlkampf, zweifellos. Aber das wird gerade wieder alles wettgemacht.
Aber danke Baden-Württemberg haben Sie von denen noch nicht gehört.
Nee, aber schon ein großer Respekt gegenüber Baden-Württemberg. Mhm. Absolut, ist eine einmalige Leistung. Das sehen die natürlich, ne? Und Baden-Württemberg spielt im Kanon der Länder, auch der grün mitregierten Länder, natürlich eine Ausnahmerolle.
Sie haben es eben gesagt, dass in diesem Jahrzehnt gelungen ist, die Grünen hier auch in der Mitte der Gesellschaft zu verankern, damit ja auch in der Wirtschaft. Es war ja relativ früh klar, dass ein grüner Ministerpräsident hier jetzt nicht den Daimler abschafft. Und das hat ja auch für Vertrauen gesorgt, auch im Mittelstand. Mit denen kann man auch Wirtschaft. Und wir im Handwerk, das nehme ich tatsächlich wahr, wenn ich mit ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, nehmen das mittlerweile als eine absolute Selbstverständlichkeit, dass die Grünen hier Regierungspartei sind und haben ja auch die Agenda weitestgehend akzeptiert. Wir sehen das ja im Moment. Ist das etwas, was Sie früh auf dem Schirm hatten, man kann dieses Land auch nicht gegen Wirtschaft regieren?
Als allererstes. Das war das allererste Credo vom Ministerpräsidenten, von Winfried Kretschmann, dass wir uns um die Wirtschaft kümmern müssen und dass wir natürlich kein Land gegen die Wirtschaft regieren können und auch wollen übrigens. Ja, das war eine Selbstverständlichkeit, dass wir in intensivem Kontakt mit der Wirtschaft treten müssen. Und also das war seine Absicht, hat er auch gemacht. Die ersten zwei Jahre hat er sich intensivst um die Wirtschaft, das heißt die Unternehmen und die Verbände gekümmert. Viele, viele, viele Gespräche gehabt, denn es war zu Beginn nicht so wie jetzt. Da waren schon viele Vorbehalte, viele Vorurteile auch den Grünen gegenüber. Ein anderes Land hat Anzeigen geschaltet nach dem Wahltag 2011. Grüne an die Macht, kommen Sie lieber zu uns. Ja, also sinngemäß. Ja.
Echt? Welches Land war das?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Bayern oder Sachsen, irgend sowas. Okay. Ja. Also ein unfreundlicher Akt. Es war nicht mal ironisch gemeint, glaube ich, sondern ein zweifelhafter Versuch der Wirtschaftsansiedlung. Hat, glaube ich, nicht gefruchtet.
Ich würde gerne jetzt mal Ihr Schaffen und das Handwerk auf Gemeinsamkeiten abklopfen. Vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ein schönes Denkspiel jetzt hier auch für Goldboden, unseren Podcast. Der Regierungssprecher, Sie haben es eben selbst gesagt, kein Tag ist wie der andere. Das ist ja tatsächlich etwas, was Handwerker auch beschäftigt. Die treten morgens an. Es gibt ein Kundenbedürfnis und eine individualisierte Situation, also nichts, was Serienfertigung aus der Fabrik ist. Würden Sie sagen, ja tatsächlich, mein Job war so ein bisschen handwerklich geprägt, immer Problem und dann Lösung. Mal gucken, wir haben keine Blaupause.
War natürlich eher Mundwerk, würde ich sagen, als Handwerk. aber davon abgesehen gibt es wahrscheinlich schon ein paar Parallelen, in der Tat. Problemlösungsorientiert zu sein, vorher zu wissen, was man tut und einigermaßen Bescheid zu wissen über die Ziele, die man erreichen möchte. Und trotzdem, und das ist in der Politik zumindest im Handwerk wahrscheinlich auch, hinreichend flexibel zu sein, um auf dem Weg dahin, wenn man auf Unwägbarkeiten stößt, plötzliche Probleme, die unbekannt waren, sich auftun, damit sinnstiftend umzugehen. Ja, also die Flexibilität muss man haben, in der Politik sowieso, vermutlich auch im Handwerk. Ja, also insofern, ja, da kann man schon, ohne es strapazieren zu wollen, gewisse Übereinkünfte sehen. Wahrscheinlich, ich meine, das ist ja das Schöne im Handwerk, ein Tischler sieht dann sein Produkt, ja, und kann sich daran erfreuen und daran erfreuen, dass es dem Kunden gefällt. Ich sehe da nur einen Artikel in der Zeitung, der mir entweder gefällt oder auch nicht. Und das habe ich nicht mal selbst in der Hand. Ich schreibe ja die Artikel nicht. Das machen schon noch andere und die haben einen eigenen Kopf, zu Recht und zum Glück. Insofern kann ich schreinern und hobern und schleifen, wie ich will. Über das Produkt entscheiden letztendlich andere. Und insofern, da liegt, glaube ich, ein wesentlicher Unterschied zum Handwerk.
Aus Ihren Worten spricht Wertschätzung, das ist sehr schön, vielen Dank dafür. Ich würde gerne aber natürlich auch Ihre Erfahrung als Kommunikationsberater nutzen, wenn Sie jetzt auf diesen Wirtschaftszweig schauen, der ja gerade hier in Baden-Württemberg auch nach wie vor riesig ist mit den 140.000 Betrieben, trotzdem aber gar nicht nur von außen bewertet, sondern auch von innen so gefühlt ein Image-Thema hat, vielleicht sogar ein Image-Problem. Wie schauen Sie als Kommunikationsprofi aufs Handwerk?
Ja, mit einer gewissen Irritation, muss ich sagen. Ich meine, Handwerk hat goldenen Boden. Ich glaube, dieser Spruch hat weiterhin Gültigkeit. Trotzdem ist es ja so, dass wenn die Eltern mit ihren Kindern darüber reden, was sie nach der Schule machen, sobald sich die Gelegenheit ergibt, dass sie ein Studium angehen können, dann soll das Kind auch zur Universität, anstatt hier eine handwerkliche Ausbildung zu genießen. Das ist wahrscheinlich oftmals ein bisschen kurz gegriffen. Ich meine, oftmals ist, glaube ich, eine gute handwerkliche Ausbildung mit einer Meisterausbildung hinteraus deutlich attraktiver und auch von der Perspektive her gesehen interessanter als, weiß ich was, irgendein Studium, Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften oder sowas. Da musst du dich echt strecken und musst du Glück haben, um damit was anzufangen, ne? Also da liegt, glaube ich, was im Argen, dass das Handwerk immer noch so ein geringes Ansehen hat auf der Leiter der möglichen Berufe. Völlig unberechtigt, meines Erachtens. Es wird auch in Zukunft ein großes Thema bleiben und es wird weiterhin eine große Perspektive haben. Und dann das Handwerk selbst. Also es gibt keinen Comedian, der nicht mal despektierliche Witze übers Handwerk gerissen hat. Ja, es ist immer eine bequeme Nummer, ein paar Lacher einzuheimsen. Und das zeigt, dass diese despektierliche Meinung übers Handwerk, die reden nur Fachchinesisch, sind unpünktlich, teuer und am Ende steht ein Murks rum, dass es tief verankert ist. Also ich würde behaupten, es ist ein Vorurteil. Ich persönlich habe diese Erfahrung nicht gemacht.
Ich hatte die Hoffnung, ja.
Im Gegenteil übrigens, ich habe gute Erfahrungen gemacht. Pünktlich, sauber, sauber durchgearbeitet und saubere Leistung abgegeben. Alles gut, ja. Preislich in Ordnung. Ich habe mich nicht zu beklagen und trotzdem gibt es das. Und ich würde behaupten, es gibt viele solche positive Erfahrungen und trotzdem hält sich das hartnäckig. Vorurteil. Und Vorurteile, das ist das Schlimmste. Also die zu knacken, das ist nur wirklich eine Herkulesaufgabe. Da musst du über Jahre dran gehen. Ja. Und da kann man viele Imagekampagnen machen, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Die Parallelität, die sich mir gerade aufdrängt, ist ähnlich, wie Sie damals auf Herrn Kretschmann geschaut haben, als jemand, der auffällt, weil er nicht stromlinienförmig ist und trotzdem aus dieser Not eine Tugend gemacht haben und ihn zu einem großen Sympathen gemacht haben in der Gesamtbevölkerung. hätte man hier ja auch einen Wirtschaftszweig, der ein bisschen Ecken und Kanten hat und jetzt nicht einfach so durchmarschiert wie vielleicht digitale Startups, die immer sexy sind. Würden Sie sagen, ja, also mit dieser Herausforderung kann man durchaus arbeiten?
Ja, ist möglich, vielleicht. Aber da gibt's klügere Menschen in Agenturen, die daraus ein schönes Konzept machen können. Mhm. Aber vielleicht muss man wirklich mit diesen Ecken und Kanten und auch mit diesen Vorurteilen spielen, um daraus dann was Schönes und Positives zu machen.
Ja, und was ich auch immer wieder denke, ist, dass wenn man wirklich ein halbes Jahrhundert dafür sorgt, dass die Menschen sagen, wir wollen soziale Gerechtigkeit dadurch auch entstehen lassen, dass Bildungsaufstieg möglich ist und Bildungsaufstieg dann immer mit Akademisierung auch zusammengedacht wird, das kriegt man natürlich nicht über Nacht wieder zurückgedreht. Können Sie sich vorstellen, dass eine grün geführte Landesregierung dabei helfen kann, zu sagen, Wertschätzung wieder auch Richtung berufliche Bildung zu bringen, und würden Sie das mit an den Kabinettstisch nehmen?
Es ist auf jeden Fall ein sehr gewichtiges Thema. Und außerdem besteht das Handwerk ja nicht daraus, dass man saubere Nagel einschlagen kann. Das ist inzwischen ein hochanspruchsvolles Metier, das viele technische Kenntnisse abverlangt, auch im digitalisierten Bereich, sich übrigens auch ändert. Mhm. Auch da liegt eine große Aufgabe, finde ich, für eine Landesregierung wie für eine Bundesregierung, das Handwerk darin zu unterstützen, dass es sich in der Ausbildung auch weiterentwickelt. Also Heizungsinstallateur. Ja? Die Gasheizungen sind demnächst weg.
Ja.
Da geht es um Wärmepumpen, ganz andere Nummer. Das Einrichten von Solaranlagen auf den Dächern. Und das ganze Geschehen, was damit zusammenhängt. Ja? Also die ganzen neuen Gewerben, also fast neue Gewerben, die brauchen natürlich auch die Menschen, die darin ausgebildet sind oder die sich weiterbilden dahin. Und das ist derzeit, glaube ich, bei der Beschleunigung, die Energiewende jetzt erfährt, insbesondere auch durch diesen furchtbaren Krieg von Russland in der Ukraine und der Erkenntnis, wir müssen uns unabhängig machen von den fossilen Energieträgern, das erfährt eine Beschleunigung, wo plötzlich das Handwerk zu einem Flaschenhals werden kann, wenn wir nicht ganz schnell hier auch initiativ werden und für Aus- und Weiterbildung sorgen.
Ja, entsprechende Vorschläge liegen vom Handwerkstag der Landesregierung vor. Dann haben wir jetzt einen weiteren Befürworter eines solchen Vorgehens.
Absolut.
Super, vielen Dank. Wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet, was wir unseren Gästen hier bei Goldboden dann immer vorlegen, mit ein paar Begriffspaarungen, wo ich aus dem Bauch heraus gerne eine schnelle Antwort von Ihnen hätte. Lust?
Ja.
Okay, dann starten wir. Social Media oder Tageszeitung?
Tageszeitung.
Berlin oder Stuttgart?
Stuttgart.
Ach was, aber Sie wohnen eigentlich in Berlin, ne?
Ja, meine Familie wohnt in Berlin und das ist der Grund, weshalb ich nach Berlin gezogen bin. Und das ist auch alles gut, ja? Also ich habe vorhin, hat jemand ähnlich gefragt, da habe ich gesagt, Berlin macht Spaß, aber Stuttgart ist schöner.
Okay, da sind wir dann zusammen. Nächstes Pärchen, Frikandel oder Maultasche?
Maultasche.
Okay. Im Vorfeld wurde ich gefragt, was eigentlich eine Frikandel ist, und die Kollegin hat das dann erstmal gegoogelt.
Also darf ich Sie verbessern? Das heißt Frikandel.
Oh, okay.
Ja.
Frikandel.
Und wenn schon Frikandel, dann Frikandel Spezial.
Oh ja, die.
Mit so einer fiesen Soße drüber.
Ja. Und
oder drei Soßen,
ne? Oder?
Und Zwiebelchen.
Ja.
Genau. Ja.
Oh, lecker.
Ja.
Da läuft mir das Wasser im Munde zu. Also ich würde dann die Frikandel nehmen und Sie nehmen die Maultasche.
Okay.
Krawatte oder Turnschuh?
Weder noch.
Warum kein Turnschuh?
Ich finde das lächerlich. Turnschuhe mit Anzug ist für mich ein No-Go. Ich gucke gerade nach unten, aber Sie haben Gott sei Dank keine Ahnung.
Ich habe Glück gehabt. Oh mein Gott, ich habe auch kurz gezweifelt. Aber ja, welche Intuition das heute Morgen war, das dann so zu entscheiden. Also ja, und als letztes, das vielleicht jetzt ein bisschen für Insider ein bisschen fies, Blick nach vorne, Zukunft Baden-Württemberg. Bayers oder Schwarz?
Das werden wir sehen.
Okay, die Reflexe des Regierungs.
Vergessen Sie Cem Özdemir nicht.
Oh ja, Interessant.
Ein kleiner Tipp.
Und für alle Nicht-Eingeweihten, also wir haben gerade Namen diskutiert, die vielleicht Nachfolger von Winfried Kretschmann bei der nächsten Landtagswahl sein können oder kandidieren könnten als Spitzenkandidaten für die Grünen. Der amtierende Finanzminister Daniel Bayaz, der Fraktionschef Andreas Schwarz und gut, Cem Özdemir dürfte dann auch den meisten bekannt sein. Wir haben es am Anfang schon kurz mal angeschnitten. Winfried Kretschmann, Ihr langjähriger Chef oder eigentlich ja immer noch Chef, als Staatssekretär ist er immer noch Ihr Chef.
Na klar.
Genau, ist ja stolz auf sein Schreinerkönnen. Also das Hobbyhandwerk ist Umgang mit Holz. Und als wir ihn das letzte Mal bei uns im Handwerk hatten, hat er auch erzählt, dass er gerade wieder irgendwie eine Bank für seinen Flur zu Hause selbst gemacht hat. Wie sieht's bei Ihnen mit handwerklichen Fertigkeiten aus?
In meiner ersten WG hier in Stuttgart hatten wir eine kleine Werkstatt. Immerhin hat's gereicht für ein eigenes Bett, das ich gebaut habe, und ein Stehpult mit einem sehr unbequemen Hocker dazu. Aber es ist alles stabil gewesen.
Super.
Und ich habe dran gearbeitet und ich habe drin geschlafen und das war bestens. Ja.
Also das war das Bett für die Liebe, derentwegen Sie nach Stuttgart
gekommen.
Ja,
genau.
Nur damit da Bilder im Kopf entstehen.
Aber mehr sage ich nicht. Und das Stehpult war für mein Studium.
Mhm. Und was würden Sie gerne handwerklich besser können oder was würden Sie gerne noch lernen oder mal ausprobieren?
Ich habe da null Ambitionen, ehrlich gesagt. Nee, auch überhaupt keine Neigung, irgendwas zu machen. So manchmal kommen einem so plump emotionale Gedanken wie, hätte ich doch einen anderen Job, wo ich auch die Produkte dann einfach mal mit einem halbverliebten Blick in die Hand nehmen kann. Und also der berühmte Tisch oder der schöne Stuhl vom Schreiner. Aber das ist dann auch wieder schnell weg. Also ich habe da keine Ambitionen. Also die paar Reparaturen, die ich machen muss, die kriege ich hin im Haus. Und alles andere überlasse ich gerne den ausgebildeten Handwerkern und Handwerkerinnen.
Ich wollte gerade sagen, aus diesen Worten spricht natürlich das Umsatzversprechen und alle Betriebe, die jetzt dann mit Ihnen in Kontakt waren oder sind oder noch kommen, wissen, der schätzt unsere Arbeit und fuscht uns nicht rein.
Nein, um Gottes Willen. Also und ich erkläre denen meine Vorstellung, ist ja klar, und das soll auch einigermaßen funktionieren. Und dann lerne ich wieder ein paar Fachbegriffe. Und dann lasse ich sie einfach mal arbeiten, weil das reicht dann einfach nicht mehr für mich, da mitzuhalten.
Rudi Hochfliet, Staatssekretär für Medienpolitik, Bevollmächtigter beim Bund des Landes Baden-Württemberg, ehemaliger Regierungssprecher, der Mann hinter Kretschmann über ein Jahrzehnt und eigentlich noch viel länger aus der Vergangenheit. Wir haben heute eine ganze Menge über Sie erfahren. Wir durften Sie ein bisschen näher kennenlernen. Das war hochspannend und hochsympathisch. Uns verbindet ja vieles. Also alles fängt mit H an. Hochfliet, Holland, Handwerk und
Haas.
Und in der Tat. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ein schönes Quartett. Danke fürs Hiersein.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Das war die zweite Folge von Goldboden, dem Podcast vom Handwerk BW. Die Redaktion lag bei Marion Buchheit. Die nächste Folge ist schon in Mache. Und wer erfahren möchte, wann sie online geht und wer bei uns zu Gast ist, der möge uns über die sozialen Medien folgen. Bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook natürlich auch. Wir sind dort das Handwerk BW. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mein Name ist Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.